Die heutige Folge wird präsentiert von der PTV Group. Und wer jetzt denkt, PTV wer? Der ist wohl noch nicht tief genug in die Verkehrssoftware-Szene eingetaucht. Das Karlsruher Unternehmen ist seit über 40 Jahren selbst ein absoluter Allstar im Mobilitätsbereich. Über 2900 Städte weltweit schwören auf die PTV-Technologie, um Verkehr in all seinen Facetten zu planen, multimodale Szenarien zu simulieren und das komplette Mobilitätsökosystem in Echtzeit zu orchestrieren, und zwar über alle Mobilitätsformen, von Fußgängern bis hin zum Zugverkehr. Seit etwas mehr als einem Jahr ist die PTV Group Bestandteil der internationalen Marke Umovity und bietet gemeinsam mit dem kalifornischen Unternehmen Econolite jetzt auch Verkehrshardware an. PTV hat übrigens eine Mission und die lautet, mit innovativer Technologie die beste Mobilität für alle zu ermöglichen. Das klingt doch gut, oder? Und es passt perfekt zu uns Mobility Allstars.
Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch und ich bin wie immer hier mit meinem Co-Host und das ist der
Stefan Tierschwitz. Guten Morgen.
Und Stefan, worum geht's in unserem Podcast?
Unser Podcast dreht sich voll und ganz um die Mobilitätswende und wir haben heute einen Gast mit am Start, der schon mal hier war, aber da sich in der Mobilität so viel tut und das Ding schon wieder über 2 Jahre zurückliegt, haben wir gedacht, wir müssen da einfach nochmal ein Update laufen lassen. Moin, moin oder nur einmal moin nach Hamburg, Agnes?
Moin, moin, moin ist Gesabbel.
Genau. Und vielleicht einmal ausführlicher, für alle, die es nicht wissen, Agnes Tjarks, Senator für, jetzt wird's schon mal spannend von der Bezeichnung her, Verkehr und Mobilitätswende?
Korrekt.
Wunderbar. Also die Mobilitätswende im Namen, darauf wollen wir nachher noch eingehen. Ja, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um dich einmal vorzustellen. Ich halte eine Uhr ins Bild und dann kannst du sehen, wie du in der Zeit bist. Also, auf geht's.
Ja. Ja, moin. Ich bin Agnes Tjarks, 43 Jahre alt, ein Hamburger Jung, ein waschechter Hamburger Jung, zwar nicht in der dritten, aber in der ersten Generation und hier jetzt verantwortlich für den Verkehr in Hamburg und zwar für den Verkehr, für die Infrastruktur, für die Einhaltung der Klimaziele, für die Mobilität, aber eben auch für die Mobilitätswende in Hamburg. Ich mache das nicht nur aus voller Leidenschaft für meine Heimat- und Vaterstadt, sondern eben auch, glaube ich, mit einem doch recht zählbaren Erfolg, der nämlich lautet, wir wollen am Ende des Tages weniger Autoverkehr, weniger Autos, weniger Abgase, eine bessere, schönere Stadt. Und dafür setzen wir allerdings nicht nur auf ganz viel Freiwilligkeit, sondern auch auf sehr viele Themen. Eine autoarme und lebendige Innenstadt. Wir setzen auf das Thema Bewohnerparken. Wir setzen auf das Thema Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wir setzen auf das Thema Digitalisierung des Verkehrs. Und es gibt eigentlich kein Thema Fahrradstadt Hamburg oder auch das Thema zu Fuß gehen, an dem wir nicht angreifen.
So, super. Punkt und rums.
Genau.
Die 60 Sekunden sind rum. Danke für die kurze Vorstellung und schon mal so ein bisschen Sneak Peek auf die Themen, die wir gleich anreißen. Bevor wir aber da reinsteigen, müssen wir dir nochmal 3 Assoziationen abverlangen. Wir fragen immer nach den 3 Assoziationen zum Begriff Mobilitätswende. Was fällt dir denn da ein bei dem Begriff?
Ja, weniger Autos und weniger Autoverkehr. Das ist die erste Assoziation, relativ kurz und knapp zusammengefasst, was die Mobilitätswende ist. Dafür eine andere, eine schönere, eine lebendige, eine lebenswertere und damit auch eine Stadt, die an ihrer Wirtschaftskraft deutlich gewinnt. Das kann ich auch gerne nochmal weiter ausführen. Und das dritte ist das Thema Alternativen stärken, nämlich das Thema öffentlicher Nahverkehr, der Bau von U- und S-Bahn, das ganze Thema Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reform des Ticketings, Fahrradstadt Hamburg und auch das Thema zu Fuß gehen.
Super. Also schon mal danke für diesen harten Einstieg und die Assoziationen. Die stellen wir mal kurz zur Seite, kommen vielleicht im Gespräch nochmal drauf zurück. Lass uns mal direkt loslegen. Du hast ja schon so ein bisschen deine Agenda in der Kurzvorstellung zum Besten gegeben. Jetzt ist deine Legislatur ja so im letzten Abschnitt angelangt. Und wenn du da nochmal für dich ein Zwischenfazit ziehen müsstest, was ist nicht so ganz gut gelungen, wie du das eigentlich vorgestellt hast? Vielleicht mal so rum angefangen.
Wo wärst du gern weitergekommen?
Also erstmal, dass ihr sagt, das soll ein Zwischenfazit sein, ist ja schon mal gut, weil das, wenn das ein Zwischenfazit ist, dann mache ich ja noch mal ein bisschen weiter. Und natürlich, also wo wäre ich gerne weitergekommen? Da gibt es ehrlicherweise viele Punkte. Ich meine, ich wäre gerne weitergekommen, dass wir die Baustellen noch schneller abarbeiten können. Ich wäre gerne weitergekommen bei dem Thema, den Bahnverkehr in Hamburg noch mehr zu stärken. So, ich wäre gerne bürokratieärmer durchgekommen beim Thema Bewohnerparken. Ich wäre gerne bei dem Thema Brückensanierung noch weitergekommen. Ich wäre gerne schneller bei der Neuschreibung von Richtlinien für den Radverkehr gewesen. Und trotzdem glaube ich, sind wir schon ziemlich weit gekommen an verschiedenen Stellen. Aber ja, klar, es gibt ganz viele Themen, wo man auch selber, und das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn man sich nochmal für dieses Amt bewerben möchte, auf heißen Kohlen sitzt und sagt, da wollen wir noch besser werden.
Verändert sich denn das Amt eigentlich jetzt so, deine Tätigkeit, wo es Richtung Wahl geht? Also es sind jetzt ja noch, wie viel ist es denn noch? Halbes Jahr?
Ist ziemlich genau ein halbes Jahr. Ja, die Kernthemen ändern sich eigentlich nicht, weil man muss einfach, der Verkehr muss laufen, die Baustellen müssen laufen, mit dem Bund muss gesprochen werden, mit den Kollegen. Wir haben jetzt noch einen Haushalt vor uns bis Dezember. Der muss durchs Parlament gebracht werden. Also insofern, im eigentlichen Amt ändert sich nichts. Es tritt nur was anderes hinzu. Es tritt nämlich hinzu, dass ich einfach noch mehr arbeiten muss, nämlich nebenbei noch einen Wahlkampf organisieren soll. Und dazu gehört auch eine ganze Menge. Dann brauchen Sie ein Regierungsprogramm. Sie brauchen vernünftige Kollegen, die mit Ihnen weitermachen wollen. Sie brauchen eine Liste, die funktioniert. Sie brauchen überzeugende Botschaften, eine Werbeagentur, eine Kampagne. Und das kommt halt noch hinzu. Aber das ist ja ein bisschen jenseits des Amtes, ne? Das Amt ist ja was anderes dann.
Und welche Themen, denkst du, werden im Wahlkampf bei den Menschen aus dem Bereich Mobilität besonders auf der Agenda stehen? Ist Mobilität überhaupt ein Thema? Wir werden von vielen anderen Krisen in der Welt überschattet. Also wie viel kann man mit der Mobilität dann wirklich punkten?
Also in der Mobilität ist das so, dass das Thema war das Top-Thema der Wahl 2015 und 2020.
Okay.
Aber unterschiedlichen Aspekten 2015 ging es darum, dass die CDU hat damals das Thema Busbeschleunigung bekämpft. Das Thema Busbeschleunigung hat auch nach wie vor in Hamburg einen sehr, sag ich mal, nicht nur positiven Ruf, obwohl eigentlich ehrlicherweise niemand was dagegen haben kann, dass man Busse beschleunigt.
Das sollte man meinen.
Und daran sieht man, wie vergurkt dieses ganze Thema war. Und das hat zeigt aber auch ehrlicherweise, weil sich das sehr stark auf einen ganz bestimmten Bereich, nämlich fast auf eine Straße, den Mühlenkamp in Hamburg-Winterhude zugespitzt hat, wie provinziell dieses Thema im Bürgerschaftswahlkampf eigentlich auch war. Das hat der CDU dann auch nicht so viel genützt und wir haben dann 2020 als Grüne das Thema der lebendigen, attraktiven und autoarmen Innenstadt forciert. Und das ist im Kern, also da geht es um viel mehr, aber sagen wir mal so symbolhaft im Kern ist das Thema Umbau des Hamburger Jungfernstiegs hin zu einer autoarmen, / autofreien, also vom Privat-Pkw, Straße. Und das ist etwas, was sehr erfolgreich läuft, weil wenn man jetzt mal sich anguckt, was man sonst noch so sieht in der Republik, Berlin in der Friedrichstraße, Hannover mit dem Thema Innenstadtkonzept, dann kann ich sagen, wir werden am Ende dieser Legislaturperiode den Jungfernstieg praktisch fertig umgebaut haben. Und das ist schon etwas, was glaube ich, bemerkenswert ist. Und zwar in einer Art und Weise, wo viele Leute, glaube ich, zustimmen werden. Und deswegen ist das Thema Verkehr, weil das Thema ist ein Thema, das beschäftigt jeden in so einer Metropole jeden Tag, ist ein Thema, das ist wird auch in diesem Wahlkampf wieder eine Rolle spielen. So, weil das ist eben Stadtpolitik, ne? Und die Aussage in der Sache ist, glaube ich, ich glaube, man kann nicht Verkehrspolitik in einer Großstadt machen, die ohne Kontroverse ist und schon gar nicht, wenn man was ändern möchte. Aber viel zu wenig wird meines Erachtens darüber berichtet, in welch großem Konsens das in Hamburg eigentlich gelingt. In sehr vielen schwierigen Themenfeldern. Jungfernstieg ist ein Beispiel. Wir werden die Steinstraße, auch eine Straße in der Hamburger Innenstadt, die war mal vierspurig, hatte 25.000 PKWs, zu einer Kommunaltrasse machen. Das ist eine Straße, wo nur noch Busse, Taxen und Mojas drauf fahren. Es ist unumstritten. Wir haben die Reeperbahn umgebaut. Es war vor Jahren undenkbar, dass man da Radwege hat. Jetzt hat man da Radwege und 5.000 oder ein Drittel weniger Autos und zwei Fahrspuren weniger. Aber auch nicht nur, es geht nicht nur um dieses Fahrspurenumbau, es geht auch um das Thema, wir bauen eine U5, wieder so eine richtig große U-Bahn-Linie, Ziel 100 Millionen Fahrgäste pro Jahr, verbaudeln wir gerade 3 Milliarden Euro in ein urbanes Gebiet. Es gibt praktisch keinen Widerstand dagegen. Es gibt natürlich einzelne Unzufriedenheiten, aber keine projektgefährdenden Klagen. Wir werden jetzt den nächsten Abschnitt in die Planfeststellung nehmen. Auch das, der wird sehr stark begrüßt. Das ist wirklich ein ganz gigantisches Projekt, obwohl es vielen Leuten auch was abverlangt, geht das sehr, sehr gut, weil die Leute dafür stehen, warum wir das machen. Oder ein drittes Beispiel, wir machen die ganze Hamburger Taxenflotte emissionsfrei. Am 01.01.25 werden nur noch emissionsfreie Taxen in Hamburg zugelassen. Das Taxengewerbe ist schon ein Gewerbe, was auch durchaus meckern kann. Und ja,
es schon auf sie aufmerksam gemacht.
Ja, genau, aber wir reden halt viel mit denen und das klappt gut. Und da kann man sehr stolz und zufrieden sein. Die ganze Deutschland-Ticket-Reform, das ist wirklich was sehr, sehr Gutes. Wir haben das ganze Hamburger S-Bahn jetzt neu geschnitten. Die S-Bahn sind jetzt viel, viel pünktlicher geworden. Das sind Themen, die hier im Konsens durchlaufen. Und das merkt man manchmal gar nicht, wenn man sich im einzelnen Stau stehend aufregt.
Wieso gelingt euch das in Hamburg, ich weiß nicht, schon immer oder mittlerweile so ohne Gegenwehr? Wir hatten in der aktuellen...
Ohne Gegenwehr ist es nicht. Nein, ja, es ist nicht ohne Gegenwehr.
Aber zumindest überschaubar.
Mir war halt nur wichtig, dass zu sagen, erstmal, es läuft auch ganz viel gut. Ne? Das vergisst man manchmal in dieser Welt. Ne? Es ist ja so ein bisschen wie auch in der Berichterstattung über den Osten. Das sind jetzt auch nicht alles AfD-Wähler, auch nicht nach gestern Abend. So, ne? Entschuldigung, aber jetzt habe ich unterbrochen. So, das war
ja, also wir hatten die aktuelle Folge, da geht es um Stadtentwicklung und wir waren zum Konsens gekommen, experimentieren ist es neue Planen, also nicht irgendwie jahrelang sich in der Theorie verstricken, sondern einfach mal machen und dann anpassen und weiter geht's. Und dann war so eine Frage, die aufkam, ab wann ist Umwidmung und Veränderung so normal, dass es nicht mehr ein Experimentieren ist, sondern einfach schon Teil des Standardprozesses. Es hört sich bei dir jetzt eher so an, als ob ihr genau da schon seid. Und eben nicht mehr experimentiert, sondern die Bevölkerung kennt's und geht im Großteil mit. Ist es so und war das schon immer so oder habt ihr da erstmal hinkommen müssen?
Also immer war das überhaupt nicht so, sondern es ist ja auch nicht so, dass Hamburg jetzt, ich sag jetzt mal, die Vorzeigestadt der Mobilitätswende in Europa ist so. Also das kann man jetzt nicht so sagen. Wir sind vielleicht diejenigen, die jetzt auch richtig Gas geben. Aber das ist jetzt nicht so, dass hier der meiste Radverkehr in Europa oder gar in Deutschland wäre. Also im Radverkehr kannst du Bremen angucken, das sieht ganz anders aus. Im öffentlichen Nahverkehr kannst du Berlin angucken. Sind da auch nicht schlecht unterwegs. Aber was wir halt bei beiden machen, wir bauen mehr Radwege als die. Und zwar als Bremen und Berlin wahrscheinlich zusammen. Und auch übrigens mehr Bahnlinien. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und insofern, das hat was damit mit politischem Willen zu tun, mit der Führung, auch einer Stadtgesellschaft, die das ermöglichen möchte, glaube ich. Und einige Sachen haben sich eben auch eingeschliffen. Also zum Beispiel Pop-Up-Bike-Lanes gibt es in Hamburg nicht mehr. Die werden entweder gar nicht gemacht oder gleich richtig gemacht. Also nicht Pop-Up ist ja so ein Zwischenstand. Mhm. Und wenn wir jetzt sowas machen, was wir nicht so häufig machen, aber ab und zu dann schon, dann ist das gleich eine endgültige Maßnahme und nicht eine temporäre Maßnahme.
Aber ist es nicht am Ende das, was ihr da machen müsst, primär auch ein Kampf gegen Ängste, also Befürchtungsmanagement betreiben? Weil Mobilitätswende wird ja oft geführt auf der Basis von du willst mir was wegnehmen.
Ja, das ist so und damit muss man auch umgehen und das ist auch ein großes Thema. Ich meine, das ganze Thema, wie man Leute instrumentalisiert, um gegen Menschen mit Migrationshintergrund zu sein. Das ist ja auch ein Kampf um Ängste. Und wenn man sich das anguckt, das Thema Solingen, was ein sehr, sehr schwerwiegendes Attentat ist, aber gleichzeitig, ohne das relativieren zu wollen, sterben im deutschen Straßenverkehr 3.000 Menschen und nicht 3. Und insofern muss man da, glaube ich, in vielerlei Hinsicht gut kommunizieren und auch sagen, warum man was macht. Und nochmal die U5, das ist ja ein Bauprojekt. Das wird am Ende irgendwie sowas wie 15 Milliarden Euro kosten. Und ich glaube, das ist deswegen so akzeptiert, weil die Leute spüren, dass man es braucht und weil man es auch gut erklärt, warum man es braucht. Und weil sie am Ende davon einen tatsächlichen Mehrwert generieren. Und man könnte sich sogar noch weiter sagen, wenn so eine Stadt wie Hamburg eine U5 baut, ist das auch der Ausdruck, dass diese Stadt an ihre eigene Zukunft glaubt. Also wenn man so viel Geld investiert, macht man das nur, wenn man wirklich meint, dass es auch sinnvoll ist, ne? In der Zukunft. Insofern, ja, es ist ein Kampf gegen Ängste und auch gegen manchmal auch eine gewisse, und das ist aber auch nur allzu menschlich, also ich will das gar nicht diskreditieren, man hat da auch selber so eine Veränderungsresistenz, ne? Ja. Und kann auch nur eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen treffen, ne? Mein schönes Beispiel ist mal, ich glaube, der Obama, der hat immer nur schwarze und graue Anzüge, damit er nicht noch eine Entscheidung treffen musste, was weißes Hemd, grauer Anzug, passt, so. Und ich glaube, das ist ja so. Ich meine, wir machen ja in der Mobilität meistens immer das, was wir am Vortag auch gemacht haben, fahren denselben Weg mit demselben Verkehrsmittel, weil wir müssen uns da nicht verändern. Und da müssen wir auch nicht diese Entscheidung treffen, müssen nicht aktiv drüber nachdenken. Und wenn man so ohnehin so einen vollen Alltag hat, dann geht das ganz gut. Also ja, im Kern Zustimmung zu der These.
Ich möchte noch einmal kurz zurück zum Wahlkampf oder welche Themen beschäftigen die Menschen. Du hast jetzt zum Beispiel auch oft schon gesagt, wir erklären es ihnen gut. Wenn ich dich auf LinkedIn jetzt beispielsweise erlebe, dann denke ich immer, wow, da sind so viele verschiedene Facetten der Mobilität, die ihr da bespielt und in denen was vorangeht. Mir fällt es tatsächlich schwer, das auf ein spezielles Etwas zu reduzieren. Jetzt denke ich mich mal in so einen Bürger in Hamburg rein. Da ist es ja meistens ein extremer Mikrokosmos, ne? Meine Straße oder genau die Strecke, die ich da fahre. Mhm. Wie pointierst du das, was du da machst, damit das nicht verwässert und die Menschen sich gar nicht mehr an die Verbesserung im Großen da erinnern? Also was tust du dafür, dass die Menschen das immer überblicken, was ihr da so in der Fülle macht?
Ja, ich glaube, dass das jetzt auch nicht so ist, dass bei jedem Einzelnen das in jedem Detail ankommen kann. So, das wäre jetzt auch völlig übertrieben von der Erwartungshaltung. Ich will ein anderes Beispiel nehmen. Wir haben das Thema der S-Bahn nach Harburg, das ist unsere stärkste Linie, 140.000 Menschen pro Tag. Und ich sag mal, diese ganze Stadt, das ist hier auf der anderen Seite der Elbe, Harburg hängt an dieser S-Bahn. So. Und diese S-Bahn, ja, aus Sicht der Deutschen Bahn funktioniert die sehr gut. Aus Sicht der Menschen funktioniert die so leidlich. Und
habe ich eine Gegenmeinung, wollte gerade sagen. Ich bin Nutzer.
Ja, genau. Wie gesagt, funktioniert sie so leidlich. Und, ne, und jetzt musst du mit diesem Unternehmen wie der Deutschen Bahn, wo 95% Pünktlichkeit schon das absolute Top of the Pop ist und besser wird es nicht mehr und alles andere fällt auseinander, irgendwie darüber diskutieren, wie das noch besser wird. So. Und das kommt auch nicht bei jedem Menschen sofort an, aber zumal diese Bahnprozesse ja auch Ewigkeiten dauern, also bis man da was umgesetzt hat, sind ja mal locker 1,5, 2, 3 Legislaturperioden vorbei. Und deswegen kann man immer nur reinen Gewissens sagen, was man tut und mit welcher Intensität man das tut. Und das führt dann zum Beispiel zu solchen Themen, dass ich versuche, ich habe mir da mal in Abstimmung mit der Technischen Universität in Hamburg den Hörsaal da quasi geschnappt, deren Audi Max, und da haben mich zweimal hingestellt, um das den Menschen dort vor Ort zu erklären. Oder auch der Bahn gesagt, wir machen da jetzt ja Verbesserungen nach Hamburg, wir geben da über 400 Millionen Euro aus, dann baut doch nicht nur Gleichrichterwerke, sondern macht auch mal einen Spatenstich dazu, so dann am 6. September demnächst. Dass die Leute überhaupt mitbekommen, dass da was gebaut wird, weil sonst bekommen sie das überhaupt nicht mit und im schlimmsten Fall denken sie auch noch, die Bahn ist unterbrochen, weil hier was gebaut wird und das macht es auch nicht besser. So, sondern man kann es nur versuchen und man kann es gut machen, man muss die unterschiedlichen Kanäle bespielen und hoffen, dass es dann eben auch ankommt. So.
Als in der Mobilitätsexpertenwelt würde ich jetzt mal sagen, da guckt man sich sowas wie Modal Split an und da redet ihr ja auch aus Hamburg drüber und dann erkenne ich auch über einen Jahresverlauf eine Verbesserung. Sowas interessiert mich auf jeden Fall und daran messe ich auch Erfolg und es geht voran. Ist das für die Menschen vor Ort auch relevant? Also das haben die verinnerlicht und die kennen auch die Zielsetzung und können das folgen oder ist es zu groß, mit so einem Modal Split dann um die Ecke zu kommen?
Naja, das ist natürlich für die Senatsziele relevant und natürlich dann auch für die Bewertung des Senatshandelns am Ende und auch Teil der politischen Debatte. Und sicherlich wird das auch in erweiterten Fachkreisen, also nicht nur in Fachkreisen, sondern durchaus auch an Mobilität Interessierten in der Bevölkerung diskutiert. Aber jetzt für den einzelnen Bürger ist die Frage des Modus Blitz jetzt erstmal sehr abstrakt und ich glaube in der politischen Wahrnehmung auch irrelevant. So, da geht es ja darum, funktioniert mein Weg, den ich jeden Tag fahre und wie gut funktioniert er? Und übrigens, kann ich, sitze ja hier in einer Verkehrswendebehörde, aber ich muss klar sagen, die Grundidee ist schon, dass auch der Autoverkehr vernünftig durch die Stadt kommt. Und darüber machen wir uns übrigens auch sehr viele Gedanken, weil das da sehr viele Baustellen in unserem Straßenraum gibt, die mit denen wir umgehen müssen, weil wir die Infrastruktur erneuern müssen. Wir haben einfach ein Thema, dass die Infrastruktur in Deutschland nicht auf dem Stand ist, auf den sie sein sollte. Und das muss man deswegen verbessern. Aber so ist die Lage.
Das passt ganz wunderbar zu meiner nächsten Frage, denn ich habe mich gefragt, wie schnell kann man denn eigentlich wenden? Du hast eben von 2-3 Legislaturperioden gesprochen, bis da mal was bei der Bahn passiert zum Beispiel. Also wie schnell kann man das wenden, was über Jahrzehnte verschleppt wurde? Wenn wir jetzt zum Beispiel in Hamburg sind, dann redet man ja vielleicht mal von einer weiteren Elbquerung, ne, dass der Süden vielleicht nicht nur über diese eine Brücke angebunden ist und so weiter. Ist das eigentlich... Also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, man soll irgendwie einen Ozean mit so einem kleinen Löffel leer schöpfen, weil das ist doch einfach auch eine ganz andere zeitliche Perspektive. Also du kannst ja, wenn man so will, klar, manches umsetzen, aber die ganz großen Dinger kannst du doch höchstens anstupsen oder anstoßen und hoffen, dass es dann im Laufe der Zeit besser wird, oder?
Also man kann es ja sehr konkret mit der S-Bahn nach Harburg machen. Als ich hier 2020 angefangen bin, wurde schon seit 2011 über die S32 oder die S6 geredet. Und ehrlicherweise, als ich hier dann war, war da gar nichts von vorhanden. Das war alles nur so ein Gesabbel, sag ich es mal. Ja?
Konzept.
Und ja, aber also sehr Prä-Konzeptphase so. Und jetzt werden wir am 6. September den Spatenstich machen für das Projekt. Und das ist finanziert. Und es gibt das Projekt und alle wollen es. Wir haben uns noch um das Projekt Bergedorf erweitert, Kapazitätsausweitung nach Bergedorf. Und dann wird das noch 5 Jahre gebaut. Also 10 Jahre brauchst du. Und das ist sozusagen Bestandsstrecke. Wenn du eine Neubaustrecke brauchst, brauchst du länger. Aber daran sieht man schon, in 2 Legislaturperioden kann man schon Unterschied machen. Das wird einen großen Unterschied machen, wie das nach Harburg und Bergedorf weitergeht. Und wir haben schon, auch wenn wir jetzt wieder bei Harburg bleiben, versuchen wir schon auch Verbesserungen auf der Strecke zu erzielen, die kurzfristiger Natur sind. Die S-Bahn-Stationen sahen da ja wirklich schlimm aus und sie werden jetzt schon nach und nach besser, zwar nicht in der Geschwindigkeit, wie man sich das so vorstellen könnte, aber immerhin. Und das neue S-Bahn-Liniennetz hat die S-Bahn nach Harburg auch stabilisiert und pünktlicher gemacht. Sie darf gerne noch pünktlicher werden, aber es bringt schon mal so 1,5 bis 2 Prozentpunkte, was ein paar 100 Abfahrten pro Tag entspricht. Das ist schon nicht so schlecht. Das heißt, man kann was machen, aber man sollte gleichzeitig dafür sorgen, das ist nicht ganz irrelevant, dass die wichtigen Projekte breit getragen werden in der Gesellschaft und dass deswegen auch jeder Nachfolger daran nicht vorbeikommt und diese Projekte weiterführt.
Okay, also ein bisschen strategisch verankern, dass man sie nicht einfach so absplitten kann. Aber in diesem Kontext so von wegen zum Beispiel Ertüchtigung von Schienen oder ich weiß nicht, ob das unter Ertüchtigung fällt, aber auf jeden Fall Kapazitätssteigerung, haben wir schon vor 10 Jahren gehört von der Deutschen Bahn, ja, dass die durch Digitalisierung können wir auch extreme Kapazitätsgewinne von, ich glaube, bis zu 30% oder so kriegen. Ist das in Hamburg auch ein Thema? Ist das immer noch so oder hat sich das mittlerweile als Blödsinn herausgestellt?
Nee, das ist immer noch so. Das ist auch hochgradig relevant und das ist auch eines der Kernthemen. Verzeihung, eines der Kernthemen, an denen wir tatsächlich kämpfen, weil wir werden ein Wachstum des Hamburger S-Bahn-Netzes um 30% bis 2030 erleben.
Passagierseitig.
Und fahrzeugseitig, angebotsseitig. Wir werden ja die S4, mit der S4 eine komplett neue S-Bahn-Linie bauen, Verzeihung. Wir werden mit der S6 eine komplett neue Verstärkerlinie fahren und wir werden mit der S5, die es zwar jetzt schon gibt, aber die werden wir auf der AKN1 dann erheblich weiter nach Norden führen. So, und wenn wir das noch dazu rechnen, dass wir dann auf den bestehenden Linien auch mehr S-Bahn fahren lassen möchten für eine bessere Qualität und für einen besseren Takt, dann daraus generieren sich halt diese 30%. Und das bedeutet, du musst quasi zumindest am Hauptbahnhof und im Kernnetz, also zwischen Hauptbahnhof und Altona, auf denselben Strecken 30% mehr Züge fahren lassen. Und dafür brauchst du genau diese Digitalisierung und deswegen ist die hochgradig relevant. Wir müssen dafür alle Fahrzeuge digitalisieren, das ist Länderaufgabe und die Bundesaufgabe ist es dafür, das digitale Stellwerk City zu bauen. Letzteres kostet, weiß nicht, irgendwas zwischen 400 und 500 Millionen Euro und die fahrzeugseitige Digitalisierung, da reden wir auch nochmal über 300 Millionen. Und das musst du jetzt in den Zusammenhang bringen, über die Fragestellung, dass du auch die Strecken dann umrüsten kannst. Also wenn wir jetzt nach Harburg investieren, also unseren Spatenstich da quasi machen. Können wir das jetzt mit konventioneller Signaltechnik ausbauen oder mit neuer Signaltechnik? Und das hängt natürlich davon ab, wie diese ganzen Prozesse zusammenlaufen. Dasselbe gilt im Übrigen für die S4 und auch für die S5. Und das alles zusammenzubringen mit der Deutschen Bahn, die ja auch noch mit anderen Herausforderungen kämpft, ist nicht so trivial. So, aber das ist das Ziel und da sollte man auch in der Sache sehr klar sein, wir wollen das und wir investieren da auch.
Ganz kurz, Stichwort Hauptstrecke, vielleicht noch mit einem Satz, der neue City-Tunnel wird ja auch gebuddelt wahrscheinlich, ne? Oder ich weiß nicht, ist das schon beschlossen oder ist das ein Projekt? Das sind ja auch Milliarden, die da reingehen und das wird wahrscheinlich auch Jahrzehnte dauern. Kann man solche Projekte heutzutage eigentlich noch so anstoßen in der Gesellschaft, die vielleicht auch immer konfrontativer und möglicherweise auch immer egoistischer wird?
Naja, also wir bauen ja gerade die U5 durch Hamburg, das ist auch ein großer Tunnel. Der ist sogar länger, deutlich länger. Der City-Tunnel wird, weiß nicht, so 6 Kilometer sein, der Tunnel der U5 ist eher so 25. Und ja, das kann man machen. Man muss aber das auch wirklich wollen und auch wirklich können. Und man muss auch jemanden haben, der es bezahlt. Und diesen Tunnel hat der Bund bestellt und er muss ihn deswegen auch weitestgehend bezahlen. Und darüber reden wir gerade mit ihm.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, woher kommt eigentlich das Geld? Also du beschreibst immer so viel auf dem Weg zu euren Zielen. So aus der Distanz betrachtet, Mensch, die können alles machen, Budget ist unerschöpflich. Das wird es nicht so sein, aber hast du auch Abstriche machen müssen? Wenn ich jetzt über die Budgetfragen im Bund so nachdenke, dann gibt es immer ein Ringen und ein Hauen und Stechen und jeder versucht da irgendwie das Beste rauszuholen. Warum gelingt dir das oder ist es nicht gelungen, wo musstest du auch mal Abstriche machen, obwohl du hättest mehr machen wollen?
Also, wenn ich noch mehr Geld hätte, könnte ich auch noch mehr machen, was Bahnprojekte angeht. Aber es gibt, glaube ich, verschiedene Erfolgsfaktoren. Das erste ist, Hamburg ist einfach eine starke, erfolgreiche Stadt, die viel Geld auch tatsächlich generiert. Und dadurch, dass sie in diese Stadt investiert und in dieses System investiert, haben wir natürlich eine Situation, dass wir dadurch auch Wachstum erzeugen. Wir erzeugen damit Glaube an die Zukunft. So wie gesagt, diese 15 Milliarden Euro der U5 sind in einer standardisierten Rechnung ermittelt worden, dass jeder Euro 1,23, also 1,23 Euro Nutzen erzeugt. So, und das heißt ja, da entsteht auch ein Nutzen von, weiß ich nicht, 20 Milliarden Euro oder so. So, und das heißt, das zweite Thema ist, es gibt einen Senat, der das auch wirklich will, also der nicht sagt, die Bahn, wie viele Bundesregierungen, ehrlicherweise gar nicht diese jetzt, die gesagt haben, die Bahn ist irgendwo unter ferner Liefen, was interessiert mich die? Und die soll eher weniger investieren als mehr. Und deswegen wird sie eben auch zurückgebaut. Das ist ja die tatsächliche Situation, die wir unter der CSU dort erlebt haben. Und der dritte Punkt ist dann, dass wir es als Stadt selbst machen. Und es ist was ganz anderes, wenn sie als Stadt selbst agieren, weil sie natürlich dann viel mehr auf die lokalen Gegebenheiten eingehen können, als wenn das ein Unternehmen macht, was mit der Stadt eigentlich nicht so viel zu tun hat. Und dann sind die Erfolgsfaktoren auch andere. Und mein Grundgefühl ist eben, ich will das mal so sagen, diese Verkehrspolitik im Bund ist halt, die funktioniert einfach nicht mehr. So, und das liegt überhaupt nicht an Herrn Wissing, sondern das liegt daran, sie können keinen Bundesverkehrswegeplan haben, der so dramatisch viel will und so dramatisch unterfinanziert ist. Ja, und da muss man mal im Interesse aller Prioritäten setzen. Und das schafft dieses System aber gerade nicht, weil dann jeder Bundestagsabgeordnete mit seiner Ortsumgehung um die Ecke kommt und alle möglichen Leute erzählen, warum das alles ganz schwierig ist, wenn man bei ihnen jetzt eine Bahnlinie baut. Und sie müssten sich eigentlich mal auf so ein paar Kernthemen, also auf die Sanierung des Bestandes, die Sanierung der Autobahnbrücken und auf den Ausbau der Bahnlinie an ein paar Kernpunkten entscheiden. Ne? Brenner Nordzulauf, feste Fehmarn-Belt-Querung, ja, Alpha E. So, das wären zum Beispiel mal so ein paar Kernpunkte. Und dafür müssten sie die politische Kraft aufbringen und dann müssen sie den Konzern, in diesem Fall die DB, so aufstellen, dass das auch kann. Das ist nämlich auch eine Fragestellung, ob das überhaupt so geht.
Also in Hamburg, kurz gesagt, einfacher, weil mehr Möglichkeiten nicht nur in der Planung und dem politischen Willen in der Verbalisierung, sondern auch in der Umsetzung dann letztendlich, weil ihr als Stadtstaat da einfach verschiedene Rollen mit in Personalunion seid. Also das ist dann für euch dann die Besonderheit, oder? Und das macht es dann auch einfacher.
Genau. Und es ist eben auch so, dass die Hamburger Hochbahn ein Unternehmen ist, die tatsächlich U-Bahn bauen kann. Man muss sagen, auch wieder U-Bahn bauen kann, aber sie können es auch wirklich. Und sie haben eine Projektorganisation aufgebaut, die wirklich weiß, wie das geht. Und das gilt nicht für auch nicht für jedes Bauprojekt in Hamburg. Wir haben ja auch mal die Elbphilharmonie jetzt hier nicht ganz so erfolgreich, also am Ende erfolgreich, weil sie total da ist und akzeptiert ist. Und irgendwie in dem Moment der Öffnung dachte alle, was war eigentlich dieses Geldthema für ein komisches Thema? Aber faktisch gesehen ja nicht erfolgreich gebaut im Sinne von zeit- und termingerecht und kostengerecht gebaut. Und da hat man schon Lehren draus gezogen und die sind schon relevant. Und ja klar, dann am Ende brauchen sie den politischen Willen und das können, das zu tun, ja.
Politischer Wille, den hat es ja gegeben beim 49-Euro-Ticket. Da hat ja dann mal was im Mobilitätsbereich wirklich funktioniert, was, glaube ich, auch viele Leute spüren und wo ja viele sich auch drüber freuen und was ja auch als positive Verbesserung wahrnehmen. In Hamburg gibt es jetzt ja das kostenlose Schülerticket. Auch da die Frage, wo kriegt man eigentlich das Geld her? Das kostet ja auch ein paar Euro. Und dann würde uns auch mal interessieren, was du glaubst. Wird der Preis bei 49 Euro bleiben vom Deutschland-Ticket oder sind da Abweichungen, egal in welche Richtung, wahrscheinlich? Darüber wurde ja auch schon diskutiert, bundespolitisch.
Also die, man muss sich das so vorstellen, der Haushalt der Freien Hansestadt Hamburg wächst in diesem Jahr um 400 Millionen Euro etwa. Und was nicht so viel ist im Bezug auf die Bedarfe, die wir tatsächlich haben, aber was schon ordentlich ist, auch in Bezug auf andere Bundesländer, wo der Haushalt eher schrumpft. Und aus diesen 400 Millionen Euro wird etwa 80 Millionen Euro genommen, um das Schülerticket zu bezahlen. Also es ist eben einfach zusätzliches Geld vorhanden und das wird dann eben politisch prioritär in diesen Punkt investiert. Und was mir auch nochmal wichtig ist, das Geld kommt nicht aus anderen Bundesländern, sondern das bezahlen wir schon schön selber. Wir sind ja auch Nettozahler im Länderfinanzausgleich, letztes Jahr 1 Milliarde Euro dort eingezahlt. Und die zweite Frage ist, wie entwickelt sich das Deutschland-Ticket? Also es ist klar, es wird eine Preisfortschreibung geben. Der Rahmen ist ja festgeschrieben. Bund und Länder geben 9 Milliarden Euro in 3 Jahren, 23, 24 und 25 und die müssen ausreichen. Und was das genau bedeutet, das ist eben das, was jetzt gerade ermittelt wird. Ich würde insgesamt aber dafür werben, dass es eine nur moderate Entwicklung gibt, weil nämlich die Situation so ist, dass wir ja auch einfach dafür sorgen wollen, dass sehr, sehr viele Menschen in dieses System kommen. Wir wissen, dass wir schon eine gute Marktdurchdringung des deutschen Tickets haben, aber wir wissen auch, dass wir noch 10% mehr Abos in Hamburg und 20% mehr Abos in Deutschland verkaufen könnten. Das sind mehrere Millionen Menschen. Wenn wir das schaffen würden, würde das auch erheblich zur Preisstabilität beitragen.
Was heißt, und deswegen, könnten? Also im Sinne von, wenn was oder wie, was ist die Basis?
Es gibt ja Studien, die überlegen und versuchen, methodisch zu ermitteln, durch Befragungen beispielsweise, wie groß kann eigentlich die Marktdurchdringung des Deutschland-Tickets tatsächlich sein? Und die kommen eben auf mehr Menschen, als jetzt ein Deutschland-Ticket haben.
Ne? Aber also woran hapert es? Also wahrscheinlich am Preis? Oder was muss eintreten?
Nee, es geht darum, um die Marktdurchdringung bei dem Preis von 49 Euro. Ne? Und du hast ja ganz häufig nicht die völlige Marktsättigung. Aber ja, ich glaube, dass viele Verkehrsverbünde deutlich besser sein könnten in der Bereitstellung des 49-Euro-Tickets beispielsweise. Das
ist
deutlich digitaler das machen. Man könnte das Thema Jobticket nochmal ganz anders vorantreiben. Auch die Frage des tagesgebundenen Einstiegs in das Produkt wäre aus meiner Sicht eine relevante Frage. Also es gibt da ganz viele Themen dahinter, die man wir sind schon nicht schlecht, aber die man auch noch viel besser machen kann. Und die natürlich ganz schwierig sind in so einem riesen Konglomerat mit 16 Bundesländern, dem Bund und irgendwie hundert und ein Keks Verkehrsverbünden zu managen und zu gucken, wie das eigentlich geht. Und deswegen, das ist natürlich der Grund, warum es nie perfekt ist. Aber nochmal, das hat eben die Chance, dann eben tatsächlich auch zur Preisstabilität beizutragen. Und deswegen geht es eben nicht nur darum, wie entwickelt sich der Preis, sondern auch, wie entwickeln sich die anderen Faktoren. Davon gibt es noch ein paar mehr.
Mhm. Okay. Aber das Ding wird nicht sterben, oder? Es bleibt erhalten, ist nur die Frage, zu welchem Preis.
Ja, ich würde dafür sehr werben. Das ist eine sehr, sehr große Errungenschaft. Übrigens auch ein maßgeblicher Bürokratieabbau in Deutschland. Ja. Wir reden ja über Bürokratieabbau. Da ist Bürokratie abgebaut worden.
Ich habe gerade versucht, ich wohne hier ja im Umland von Hamburg, also im Anjes würdest du das sagen, ich habe gerade versucht, eine Preisfindung zu machen auf beim HVV, bei der Deutschen Bahn und beim Metronom für eine Bahnfahrt von Buchholz nach Rothenburg. Ich habe ja ein Deutschland-Ticket, das heißt, nur mein Kind braucht den Ticket und zwei Fahrräder mit. Es war mir nicht möglich, den Preis zu ermitteln. Als er dann rauskam, war er auch erstaunlich hoch. Den habe ich dann persönlich abgefragt im Bahnhof. Und wenn ich mir überlege, dass man sich über solche Sachen einfach keine Gedanken mehr machen muss. Es ist einfach ein Traum. Tarifzonengrenzen und Co., was ich da schon mir Stunden auf irgendwelchen kryptischen Plänen da die Zeit vertrieben habe. Also das finde ich ist sogar fast das größte Plus beim Deutschland-Ticket, dass dieses ganze bürokratische, kleinteilige und komplizierte einfach weg ist. Ne? Es ist das, wie wir es heute erwarten. Es ist eine einfache Lösung. Fertig.
Oder gibt es da Uneinigkeit? Also im Kreis der Verkehrsminister und Ministerinnen? Weil das ist doch irgendwie so herrlich logisch, wie wir es gerade wieder artikulieren. Also warum?
Nee, es gibt keine Uneinigkeit, aber man muss natürlich dazu wissen, dass der öffentliche Nahverkehr je nach Bundesland eine sehr unterschiedliche Stellung hat. Ne? Das ist einfach in so einem Stadtstaat wie Hamburg was anderes als in einem Flächenbundesland. Und auch bei den Flächenbundesländern gibt es ja in Wahrheit verstädterte Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen. Das ist ja nicht eine riesige große Stadt, aber schon sehr viele Städte, die auch einen sehr guten Nahverkehr haben. Und dann haben sie eben, ich weiß nicht, Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, die einfach nicht dicht besiedelt sind und deswegen einfach auch eben auch nicht so einen dollen Nahverkehr haben. Mhm. Und deswegen spielt das schon eine unterschiedliche Rolle, einfach vom politischen Angang. Und damit verbindet sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie stark ist eigentlich Ihr Verkehrsunternehmen? Wie viel Innovationskraft besitzt das eigentlich? Und was bedeutet das eigentlich für Sie konkret so? Und deswegen gibt es da schon sehr unterschiedliche Angänge. Und dann muss man dazu wissen, die Stadtstaaten haben immer noch folgenden ja, Vor- oder Nachteil, aber es ist auf jeden Fall Tatsache. Ich habe einen Verkehrsverbund, ich kann auf einen Verkehrsverbund zugreifen. Ich glaube, der Kollege in Baden-Württemberg hat 20 alleine. Die sind alle 20 von ihm viel weiter weg als der eine von mir. Und wenn ich jetzt sagen will, ich mache hier eine Tarifreform, weil ich das politisch will, dann habe ich da eine ganz andere Power dahinter, als wenn ich mich da mit 20 verschiedenen Verkehrsverbünden, wo dann wieder, keine Ahnung,
mit Lokalfürsten
dran beteiligt sind, rumschlagen muss. Ne? Sondern das ist wirklich... Das ist eine andere Aufgabe und deswegen sind auch die Perspektiven über die Frage des Deutschland-Tickets eben auch unterschiedlich. So, ne? Und das ist natürlich für andere Leute, andere Länder, andere Perspektiven. So muss man das sehen.
Wie funktioniert das Schülerticket jetzt nochmal genau? Also ich fahre mit meinem Schülerausweis oder muss ich das Ticket aktiv irgendwo bestellen und prozessieren?
Nein, man kann es online bestellen. Das ist ein Online-Bestellvorgang. Weil wir wollen ja auch, dass das für Hamburger Landeskinder gilt und nicht für alle einfach, weil das da kommen wir einfach an irgendeine Grenze. Wir können nicht alle Kinder in Deutschland aus Hamburg ein Schulticket bestellen. Das macht auch keinen Sinn. Und insofern muss man das schon bestellen bis 16, dann ohne berechtigten Nachweis, weil wir wissen, dass du bis 16 zur Schule gehst. Und dann ist entscheidend, dass du in Hamburg gemeldet bist. Und ab 16 dann eben auch mit einem entsprechenden Berechtigungsnachweis durch die Schule.
Okay. Vielleicht nochmal.
Du hast das Ticket nach Hause geschickt.
Vielleicht ein bisschen weg vom Deutschland-Ticket, aber trotzdem nochmal in diesem Konstrukt der Verkehrsminister und Konferenzen geblieben. Diese Novelle zur Straßenverkehrsordnung, die da irgendwie vor ein paar Monaten jetzt durchging. Kannst du uns da nochmal als Experte erzählen, was ist da eigentlich passiert? Und wie nutzt du jetzt diese Veränderung ganz konkret in Hamburg?
Ja, also zuerst muss man ein bisschen, was geändert worden ist das Straßenverkehrsgesetz. Und das ist die Grundlage. Und das Straßenverkehrsgesetz hat gesagt, es gibt in Deutschland zwei Kriterien, also in der alten Fassung, nachdem man Verkehrszeichen und Regeln anordnen kann. Das ist das Thema Schnelligkeit oder Leichtigkeit des Verkehrs, also wie gut kommt der Autoverkehr durch die Stadt. Und das andere ist das Thema Sicherheit des Verkehrs. Und diese beiden Kriterien sind jetzt ergänzt worden durch weitere Kriterien, nämlich den Umwelt- und Naturschutz und die städtebauliche Entwicklung und ich glaube den Klimaschutz. Und diese Kriterien stehen jetzt im Wesentlichen gleichberechtigt nebeneinander unter der besonderen Berücksichtigung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. So, das heißt, die Anordnungsgründe, nachdem ich irgendwas machen darf im Straßenverkehr, verändern sich. Sie gehen eben nicht nur darum, komme ich im Auto gut durch die Stadt, sondern es gibt eben andere Anordnungsgründe, die es auch gibt. Und darauf basieren, weil aus dieser reinen Logik erfolgt jetzt für den praktischen Alltag erstmal noch nicht so viel, hat man dann die Straßenverkehrsordnung, die so eine Art Auslegungshilfe ist für das Straßenverkehrsgesetz oder praktische Anwendung des Straßenverkehrsgesetzes, soll man es so rumformulieren, verändert. Und daran hat man zum Beispiel das Thema Blue Lanes eingeführt, also eine Umweltspur, eine Carpool Lane hat man eingeführt. Man hat gesagt, es gibt weitere Anordnungsgründe, nachdem man Tempo 30 in der Stadt anordnen kann. Es ist nicht die Regelgeschwindigkeit, aber man kann es dann auch leichter beispielsweise vor Spielplätzen anordnen. Man kann es leichter anordnen bei Fußwegen, Fußgängerüberwegen, das sind Zebrastreifen. Man kann es leichter anordnen bei viel frequentierten Schulwegen. So, das hat man gemacht, hat man eine Reihe von Änderungen gemacht. Und jetzt gibt es aber noch die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Das ist dann quasi die Idee, wie man diese Straßenverkehrsordnung, die da quasi das Straßenverkehrsgesetz spezifiziert, anwenden soll. Weil die Frage ist, was ist denn jetzt ein hochfrequentierter Schulweg? Ja. Damit das keine Willkürentscheidung ist, muss man das auch irgendwie festlegen. So, und die Frage ist, wie findet man das denn eigentlich raus? Findet man das raus, indem man irgendwie den Daumen in die Luft hängt und sagt, so? Oder indem man was anderes macht? Und an dem Schritt sind wir jetzt. Das heißt, wir werden das schon in der Praxis irgendwann umsetzen können, aber es ist eben immer eine größere Schrittigkeit und so richtig die konkreten Auswirkungen wird man erst mit der Zeit sehen.
Und dieses letzte Ding im Sinne der Regelung, also der Verkehrsordnung, und was war das dritte, das habe ich jetzt noch nicht mehr merken können.
Das ist die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung.
Und die wird aber länderspezifisch aufgelegt oder ist das was Einheitliches?
Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir auf die Verkündung der Straßenverkehrsordnung durch die Bundesregierung warten.
Okay.
Und danach kommt der nächste Schritt.
Also ich tu mir total schwer, diese verschiedenen Prozesse überhaupt mal zu überblicken. Also hat es ein bisschen geholfen, um zumindest mal zu erfassen, an welchen Stellen man da irgendwie was tun muss, ohne dass ich es als Bürger schon eigentlich unmittelbar gemerkt habe, ne? Weil das dauert dann nochmal, dass ich da irgendwie was tun kann.
Genau, das wollte ich auch vermitteln. Also wir sind da in einem Schritt und die Schritte gehen auch in die richtige Richtung, aber es sind eben auch Schritte und die Schritte müssen nacheinander gegangen werden und es ist jetzt keine Revolution oder sowas in der Art.
Okay. Und was wäre eine Revolution gewesen? Vielleicht gönnen wir die Frage noch. Also was hätte denn da rein müssen, damit du von einer Revolution der Straßenverkehrsordnung oder des Gesetzes gesprochen hättest?
Also eine Revolution wäre gewesen, also eine Revolution, die ich sogar für machbar hielte, auch politisch, wenn sie nicht als Revolution betitelt worden wäre, wenn die Kommunen einfach sehr viel mehr Rechte bekämen. Es ist schon die Frage, ob man das eigentlich bundesweit einheitlich regeln muss, wo ich in einer Stadt Tempo 30 ausweise oder nicht. Und es ist zum Beispiel die Frage, ob man das nicht knüpfen sollte, meines Erachtens an einen Verkehrsentwicklungsplan, wo die Stadt die Freiheit bekommt zu sagen, ihr dürft das selber regeln, wie ihr das wollt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine Stadt wie Freiburg sagt, wir wollen Tempo 30 jetzt Regelgeschwindigkeit.
Ja.
Eine Stadt wie, keine Ahnung, Rostock das eben nicht sagt und im Wesentlichen so bleibt wie jetzt. Ich will jetzt Rostock nicht zu nahe treten, aber ist jetzt einfach ein fiktives Beispiel. Und eine Stadt wie Hamburg sagt, wir wollen Tempo 50 auf Hauptverkehrsstraßen und wir wollen Tempo 30 im nachgeordneten Netz und zwar immer. So.
Aktuell noch recht enge Fesseln, ne? Und hast du noch Zeit für eine letzte Frage von dem Abschlussstatement oder musst du los? Wir wollten noch einmal kurz fragen, wie geht's denn eigentlich mit der autonomen Mobilität in Hamburg voran? Da war ja irgendwie sowas wie Modellgebiet oder nicht, oder jetzt haben wir einen Podcast gemacht mit dem Mario Herger, der ja in der Bay Area wohnt, der sagt, also hier fahren die Dinger schon wirklich munter und im kommerziellen Betrieb rum. Ja, wann ist es soweit oder fahren die schon? Also ich habe sowas noch nicht gesehen, wenn ich in Hamburg bin.
Also vielleicht mal vorweggeschickt, das, was da in San Francisco rumfährt, ist cool, ist auch ziemlich gut. Aber das dürfte in Hamburg auch nicht rumfahren.
Hm. Das ist so, ja das Problem.
Ja, also da ist ja auch eine Firma in San Francisco gerade ziemlich auf die Nase gefallen, mit dem Namen Cruise. weil sie eben ihre Fahrzeuge dann doch nicht so gut waren, dass sie ihre Akzeptanz behalten haben. Und deswegen gibt es da immer für und wieder. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das, was in San Francisco sehen, wir gerade skaliert überall auf der Welt als Ausroll erleben, weil nämlich das jetzt auch noch keine, also die es am besten können, das ist Waymo, Google. Die können ziemlich gut autonom fahren, aber die bauen halt keine Autos so. Dann musst du jetzt auch noch ein Auto haben, das du sozusagen dann auch in Serie produzierst. In Hamburg ist das so, wir fahren schon mit ziemlich gut funktionierenden Fahrzeugen auch durch die Gegend. Die haben in Hamburg aber keine Level-4-Zulassung oder in Deutschland gibt es so ein Fahrzeug in Europa auch noch nicht, sondern ein Level-2-Fahrzeug, das liegt im Regulierungsrahmen. Das heißt, übersetzt gesagt, im Prinzip fahren die autonom, aber das ist noch jemand dabei und kontrolliert das. So. Und es ist schon auch noch so, dass die auch noch, ich sag jetzt mal, die können schon sehr, sehr viel, die fahren auch wie ein Mensch, aber die haben schon noch bei sehr schwierigen Verkehrssituationen noch Herausforderungen. Und das passiert gerade in so in dem Gebiet Uhlenhorst, Barmbek, Winterhude.
Ach so, so. Deswegen habe ich es noch nie gesehen.
Und wir und wir wollen dann aber natürlich dieses Projektgebiet auch ausweiten und die Gruppe, das sind Fahrzeuge von Moja und von VW, erweitern, die daran teilnehmen und dann immer stärker dahin kommen, dass wir tatsächlich, ich hoffe Richtung 2027, die tatsächlich echte Level-4-Zulassung bekommen. Ja. Und dann allerdings, VW will dann diese Fahrzeuge dann nach Möglichkeit auch skaliert bauen können. Und dann ist die Frage, wer ist da eigentlich der Erste? Aber da müssen wir uns jetzt auch Mühe geben, weil du hast schon recht, das ist schon toll und ist, was da in San Francisco passiert und auch nicht nur beeindruckend, sondern wir müssen auch dranbleiben. Aber wir sind da auch dran und arbeiten da sehr intensiv und hoffe auch, dass wir demnächst da noch ein bisschen mehr zeigen können.
Es öffnet auch Potenziale, ne? Also da kann auch noch mal eine ganz neue, können noch mal ganz neue Lösungen rausspringen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht denken können.
Absolut, insbesondere auch für den öffentlichen Verkehr.
Die 10.000, die du da als Zielmarke gesetzt hast, das ist einfach eine sehr hohe Ambition, damit da auch was passiert oder wie realistisch sind die, ist die Anzahl so von heute abgerechnet?
Ja, aktuell haben wir noch kein einziges Fahrzeug, was vier autonom fahren kann in Europa. Aber der Punkt ist schon, dass die Technik ist an der Schwelle zur Marktreife. Und die muss jetzt erzeugt werden. Und dann müssen wir Schritte beschreiten, um dahin zu kommen, dass diese Fahrzeuge tatsächlich eine Veränderung im Hamburgs Verkehrssystem erzeugen.
Wunderbar. Stefan.
Gut. Ja, letzte Frage noch, oder? Also von heute ab in einem Jahr.
Und komm gerne noch ein bisschen näher ran, Agnes, dann hören wir dich besser.
Ja. Also wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, Agnes, dazwischen liegt die Wahl. Wir haben dir ja schon von uns zu Beginn direkt die Folgelegislatur zugesprochen. Die steckt noch dazwischen. Aber wo würden wir uns denn, oder über was würden wir uns unterhalten, wenn wir uns dann in einem Jahr widersprechen?
Ja, hoffentlich über das Thema autonomes Fahren sehr viel konkreter. Hoffentlich über den Bau unmittelbar bevorstehenden, nicht unmittelbar, aber den deutlichen Planungsfortschritt, der ja in dem Bau 2027 der S4 münden soll. Wir unterhalten uns hoffentlich über viele tolle neue Straßenumbauprojekte und wir unterhalten uns hoffentlich auch über eine Stadt, die bis dahin dann doch mehr Protektion auf ihren Radwegen vorgesehen hat.
Da hast du uns gleich eine ganze Agenda mitgegeben. Wir sind sehr gespannt, drücken dir natürlich die Daumen, nicht nur in deinem Wirken ganz operativ in Hamburg, sondern auch für den Wahlkampf und dass du an deiner Arbeit auch weitermachen kannst, weil aus der Distanz als Nicht-Hamburger gesagt, ist es schon echt immer wieder beeindruckend, mit welcher Vielfalt an Mobilität ihr da einfach auch Fortschritt aufzeigt. Also dafür von meiner Seite aus schon mal alles Gute. Und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
Ja, danke. Ich komme auch gerne mal wieder in einem Jahr dann.
Genau.
Und dann kannst du mich versuchen, daran zu messen.
Super. Also ja, erstmal viel Spaß beim Wahlkämpfen, ne? Tschüss.
Alles klar.
Mach's gut.
Tschüss, ciao. Stefan.
Tschüss, Tobias.
Ciao.
Ja, Stefan, das zweite Mal, dass wir den Agnes Tjarks hier bei uns im Podcast hatten. Beim ersten Mal warst du ja noch nicht mein Co-Host. Das heißt, du hast ihn zum ersten Mal jetzt im eigenen Podcast erlebt. Wie war so jetzt dein Eindruck, jetzt nicht nur von ihm als Person, sondern vor allem auch so thematisch?
Der Mann steckt tief drin in seinen Themen auf jeden Fall. Also A hat er natürlich eine ganze Palette an Mobilitätsthemen schon direkt in seiner persönlichen Vorstellung aufgerissen und zu jedem Thema kann er, glaube ich, endlos auch im Detail nochmal referieren. Also diese Vielfalt die ist schon beeindruckend. Das ist auch irgendwie ein zweischneidiges Schwert für mich so. Meistens, wenn ich so am Ende des Podcasts so meine Zusammenfassung in deine Richtung artikuliere, dann fällt mir immer so ein Thema ganz besonders auf, das hängen geblieben ist. Ich muss sagen, das fällt mir hier schwer.
Witzig, geht mir auch so.
Aber das, ich werde das jetzt mal als sehr positiv, weil es sind so viele Themen, auch wenn man ihm so ein bisschen auf LinkedIn folgt. Gestern war es die S-Bahn-Linie, morgen ist es die U-Bahn-Linie, übermorgen ist es das autonome Shuttlebus-Projekt und danach kommen die Fahrradwege. Also da geht es wirklich so im Wochentakt, passiert da irgendwas und mir fällt es schwer, pointiert festzustellen, wo sind die eigentlich besonders gut. Ich würde einfach mal sagen, in der Mobilität ganzheitlich und in der im Leben der Mobilitätswende, also das, was wir uns als Allstars auch verschrieben haben, da ist Hamburg schon echt gut unterwegs und ziemlich vollständig.
Was bei mir so hängen geblieben ist, ist zum einen, dass es wirklich gerade, also ich auch als Hamburger merke so, es sind gerade wirklich große Projekte und teure Projekte, die anstehen. Also es ist wirklich eine Brücken, U-Bahn, Tunnel, das ist schon, das sind riesige Bauprojekte, halt über locker auch Jahrzehnte. Aber war fällig, überhaupt keine Frage. Und dann denke ich immer so, ich möchte an sich nicht mit ihm tauschen. So zum einen, weil man eben solche Wahnsinnsdinger da irgendwie machen muss und weil er sich ja natürlich auch im System Politik bewegt. Das ist natürlich auch das mächtigste System von allen, da kannst du halt auch umsetzen, aber du musst so unheimlich viel berücksichtigen, ne? Und du kannst halt nicht wie in einem Unternehmen vergleichsweise schnell was umsetzen, wenn du was gut findest, sondern du musst so auf 1000 Leute warten und die mitnehmen und nochmal eine Meinung einholen. Da wäre ich nicht der richtige Typ für.
Ja, also ich glaube, es gelingt ihm ganz gut. Und also jetzt bin ich natürlich von Hamburg nochmal deutlich weiter weg als du und kann das alles. Ich sehe immer nur die Ergebnisse, das will ich eigentlich sagen. Und ich muss schon sagen, über die Dauer der Legislatur, die sich da jetzt nächstes Jahr dem Ende neigt, da ist bei mir einfach viel Abgeschlossenes. Oder so Zwischenthemen, so ein S-Bahn-Linienbau, U-Bahn-Linienbau, der dauert ja 10 Jahre, wie er gerade eben so gesagt hat, ne? Trotzdem habe ich so das Gefühl, bei denen ist schon was passiert. Vielleicht ist das Thema Kommunikation über ihn als Person, da hat er sicherlich auch Stärken, aber auch, wie das Hamburg in Summe macht, wahrscheinlich irgendwie auch der Unterschied. Es gelingt ihnen, auch mit ganz langen Zyklen von bis zu 10 Jahren, immer wieder Meilensteine zu kommunizieren, die das Gefühl auslösen, wir sind auf dem Weg, da ist was passiert, wir spüren das schon und das sind jetzt nicht nur warme Worte und luftiges Gerede, sondern da passiert auch echt was. Also ich glaube, dass
das stimmt,
kommunikativen
Das haben sie geschafft, ne? Diesen Eindruck gut zu hinterlassen, auch wenn die U-Bahn erst in 10 Jahren fährt, so sinngemäß. Das stimmt. Also schon jetzt sieht man an uns, ne? Wir sagen, hey, wir merken, da geht was voran, ohne dass eines dieser Großprojekte schon fertig wäre. Vorschusslor wären.
Ja, und aber auch, jetzt, ich habe im Gespräch auf den Model Split verwiesen. Ich kann mich an wenige Städte, egal ob groß oder klein, erinnern, wo ich so prominent wie im Hamburger Beispiel mal kurz bei Google eingebe Model Split Hamburg und dann habe ich da einen Chart und dann habe ich einen Jahresverlauf von, weiß nicht, 2015 bis heute, irgendwie knapp 10 Jahre und ich sehe, da hat sich was getan. Also allein schon auf Knopfdruck in der Google-Suche schon so eine Fortschreibung und so eine Zwischenergebnisse parat zu haben, das ist ein kleiner Teil und ein kleiner Schritt in der Art und Weise, wie das dann auch in der Bevölkerung alles mitgetragen wird. Das war ja auch so eine Kernerkenntnis von ihm, ne? Da muss halt auch ein breiter Wille in der Bevölkerung existieren. Das ist ja auch das, was wir mit dem Thomas Huck im aktuellen Podcast oder in dem Podcast zuletzt gesprochen hatten. Und ich glaube, dass solche kommunikativen Zwischenelemente einfach sehr wichtig sind und die in Hamburg einfach auch gut funktionieren, neben der Umsetzung an sich. So, vielleicht noch ein darf ich noch einen letzten
Punkt. Aber selbstverständlich.
Punkt, ich
will nur nicht so lange werden hier.
Die armen Zuhörer.
Passt. Ja.
Also du, Geld irgendwie, ich weiß nicht, also die Welt.
Sorg dich nicht um unser Hamburger Geld, das haben wir.
Scheint so, dass Hamburg da einfach mehr Mittel hat. Er hat es ja beschrieben mit, ne, wir sind Umsetzer und Planer und irgendwie alles in Personalunion. Trotzdem hast du ja gerade selbst auch gesagt, das sind ja wirklich milliardenschwere Projekte, die da auch teilweise losgetreten werden. Das funktioniert da irgendwie und da frage ich mich schon, warum funktioniert es dort besser als woanders? Ja,
weiß nicht, mit der offenen Frage gehe ich jetzt mal aus dem Podcast.
Werden wir dann auch vielleicht mal zukünftigen Gästen stellen.
Gut, also Tobias, spannende Folge, freue mich auf die Veröffentlichung und an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann liked unseren Podcast, abonniert uns und schickt uns doch direkt persönlich Infos, wenn wir irgendwas besser machen können.
Genau, und Bewertungen schreiben auch immer sehr gern genommen von den Podcast-Plattformen. Das sorgt dafür, dass mehr Leute uns hören, weil unsere Reichweite steigt. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.